Ja, heute ist mir echt schwer gefallen, was zu finden. Aber ich mach's mal mit dem Freund des Hauses, mit Joe Enox. Vielleicht, ne? Boah,
geiler Typ.
Vom Kopf her nicht ohne. Und wir haben ja gleich vier davon, vier Köpfe. Und was für welche? Und zwar in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast, powered by Sport1. Wir sind wie immer in der Kölner Fußballkneipe Gottesgrüne Wiese. Und wir, das sind in nicht alphabetischer Reihenfolge Thomas Wagner, Markus Höhner, Yannick Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Guten Morgen, die Herren.
Moin, moin.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Kann man noch guten Morgen guten sagen? Tag. Es ist kurz nach 12 Uhr mittags. Es ist für die einen, es ist schon wieder fast abends. Aber für die andere vielleicht gerade erst wach geworden.
5 Stunden schon auf.
Ja?
Na klar, Fitness gemacht.
Fitness?
Im Kraftsportzentrum.
Dabei warst du vermutlich als letzter von uns im Bett.
Auch das ist richtig.
Weil ich kam aus Duisburg nach Hause und dann setze ich mich aufs Sofa und dann darf ich Herrn Wagner noch genießen.
Genau, 100% Bundesliga bei Nitro.
90% war das.
Nee, ich war bei 100. Ich hatte auch einen schönen Bordeaux-roten.
Bordeaux-rot? Leute, guckt euch das an. Das war ein Kack-Lila.
Ich hab ein ganz schlechtes Gewissen. Ich habe beides gesehen und bin ausgeschlafen.
Echt? Das sah aus wie die Girondins. Und die Girondins hat damals gegen Lok Leipzig, glaube ich, gegen Carl Zeiss Jena, haben die, glaube ich, im Europapokal verloren. Aber wir kommen jetzt weg.
Entscheidest du selber über die Klamotten oder werden die rausgelegt?
Ich habe zwei Stylistinnen, die mir Vorschläge machen. Nein, die werden dafür bezahlt, die mir Vorschläge machen und dann gehe ich in die Kabine und komme wie verwandelt wieder raus und darf dann aber selber meinen eigenen Geschmack noch einfließen lassen.
Markus, was hattest du denn an gestern in Duisburg?
Das müsstest du eigentlich wissen.
Nee, ich hab's nicht gesehen.
Die Magenta Sportjacke.
Ach, natürlich, ja, natürlich.
Wie wir das zu tun pflegen, wenn wir im Einsatz sind.
Die schön dicke, die warme.
Markus ist ja wie so eine Zwiebel. Also wenn du mit dem irgendwo, der fährt auch deshalb immer, ist, muss man sagen, schon so ein Stück weit Außenseiter hier. Also wenn Yannick und ich zusammen im Auto fahren, fährt er immer mit dem Zug, ich weiß gar nicht warum. Dann hat er immer so, kommt mit so einer Tasche an, mit so zwei Schlauchjacken darunter, dann die Magenta-Jacke.
Du hast die Skiunterwäsche
und eine lange Unterhose und das Sky-Ticket für mich, damit ich den HSV noch verfolgen kann.
Ja, weil du während der Spiele gerne in den beheizten Ü-Wagen gehst, während ich da oben meine 90 Minuten sitze.
Ich gehe meistens lieber in den VIP-Raum, das gefällt mir dann das deutlich besser.
Und deswegen heißt es auch Zwiebellook, weil einem die Tränen kommen bei dem Anblick von mir. Danke übrigens, dass du mir jede Überleitung wegrätscht. Ich wollte nämlich gerade schon zu Duisburg kommen, um mal auf die dritte Liga zu kommen.
Entschuldigung, ich bin der Bursche hier in dem Ganzen.
Dann zügel dich bitte. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren.
Komm doch von Zügel auf Reiten Fohlen.
Zügel, ja, aber willst du jetzt über Gladbach reden oder was?
Nein. Ach stimmt, das sind ja Zebras.
Mein Gott, was ist hier los? Oh Gott.
Also gestern Abend, Duisburg besiegt Viktoria Köln mit 2-1. Die erste Mannschaft, die 5-mal hintereinander gewinnen kann in der dritten Liga. Und ja, jetzt haben wir endlich einen Gejagten. Wir hatten bisher immer nur viele Jäger in der dritten Liga und Duisburg jetzt so die erste Mannschaft, die ein bisschen weggezogen ist mit 5 Punkten. Markus, zu Recht.
Das kommt ja vorher in der Natur, dass Zebras gejagt werden, oder? Also, zu Recht, sie haben gestern glücklich gewonnen. Jeder, der es gesehen hat, wird das bezeugen. Die Viktoria war in der ersten Hälfte besser. Dann haben sie vor der Pause relativ glücklich eben den Ausgleich gemacht, zweite Hälfte zugelegt, war alles gut, durch ein relativ glückliches Tor gewonnen, aber sie bleiben stabil, haben jetzt 5-mal in Folge gewonnen, das hat noch keine Mannschaft geschafft in dieser Saison und ohne Stoppelkamp geht es auch, der hat ja im Moment eigentlich einen Riesenlauf, gestern hat er den Lauf leider in die andere Richtung gehabt, nämlich Magen-Darm-Probleme, war nicht dabei, die können also...
Gott,
die können sogar.
Du bist ja in FC-Form heute Morgen, ey, das ist ja Wahnsinn.
Die können sogar ohne Stoppelkamp und das war gestern sicher so ein krummer Sieg, wo dann hinterher in der Regel alle sagen, dann steigst du auch auf, wenn du solche Spiele gewinnst.
Es lief flüssig bei ihm, kann man aber trotzdem sagen.
Eieieiei.
Schmeckt der Kaffee noch?
Hier werden hier Plattitüden rausgehauen, also wenn wir hier Kölsch für jede Plattitüde trinken, dann wäre ich schon nach 5 Minuten schon raketenvoll. Also, du kannst ja immer sagen, oben zieht keiner weg und du kannst dir mal eine kleine Schwächephase gönnen. Aber Duisburg macht es jetzt mal umgekehrt. Also wenn alle nicht wollen, dann machen wir es mal. Und das wird am Schluss dann auch entscheidend sein, wenn du hochgehst. Ich lege mich jetzt schon mal fest, einer der beiden direkten Aufsteiger ist der MSV Duisburg. Vor allen Dingen, weil mir viele Zutaten gefallen zu einem Aufstiegsmenü. Also du hast eine Heimstärke, du hast eine fantastische Unterstützung der Zuschauer, du hast eine Mannschaft, die kämpfen und spielen kann, du gewinnst dreckige Siege und du hast einen Trainer, der das sicher handeln kann. Also für mich Aufstiegsfavorit Nummer 1.
Leader-Typen hast du dabei? ist auch nicht unwichtig.
Ist für mich auch aktuell Aufstiegskandidat Nummer 1, ist ja logisch jetzt ganz vorne.
Da lehnst du dich aber jetzt sehr weit aus dem Fenster.
Ich wollte gerade sagen, was mir auffällt ist, wenn man die Parallele zieht zu letztem Jahr, zu Daniel Thun, alles was Lieberknecht aktuell macht, passt ja. Also der kann, egal wen er bringt, Stoppelkamp wird ersetzt durch Schepanek, dann bringt er gestern rein, der trifft jetzt in Rostock und auch jetzt gegen Viktoria Köln. Alles funktioniert in Duisburg und ja.
Vor allen Dingen, was der Unterschied ist, wenn ich das noch sagen darf, zum Aufstieg von vor 3 Jahren, glaube ich, da hat Duisburg ja immer nur 1-0, in der letzten Minute 1-1 über eine stabile Defensive. Das konntest du dir ja teilweise, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, nicht angucken. Also das ist deutlich attraktiverer Fußball, den Duisburg jetzt spielt.
Ja. Und sie haben ihre Schwächephase schon mal weggesteckt, hatten ja inklusive Landespokal aus 3 Spiele hintereinander verloren. Das ist schon gut, wenn du mit der Truppe da rauskommst. Und was mir gestern nochmal aufgefallen ist, und deswegen mal abwarten, ob sie, wenn sie mal wieder einen kleinen Knacks bekommen, wirklich so stabil sind. Es ist ja wirklich eine mega junge Truppe. Die hatten gestern die Viererkette, 3 Mann 22 und der Gembali ist 19 Jahre. Also ich bin noch nicht ganz durch mit dem MSV.
Das Argument lasse ich natürlich von einem ausgewiesenen Fußballfachmann immer gelten.
Ich fände das halt mega.
Er meint das nicht ernst.
Also ich würde mich freuen.
Was macht eigentlich Yannick Gerhardt?
Saß auf der Bank im Maternusplatz.
Ich glaube, er war noch nicht mal im Kader.
Ich würde mich freuen, wenn sie hochgehen, aber ich würde mich auch freuen, wenn sie Dritter werden und wenn es eine Relegation gegen den VfL Bochum geben würde.
Nee, das möchte ich nicht.
Genau, ich auch nicht. Nee. Das wäre mir zu schade für den Fußball-Westen. Ja. Das sind zwei das sind solche so geile Größen. Vereine, genau. Absolut,
ja,
absolut.
Ja. Also ich finde, das ist ja das Ding. Wir leben und lieben ja alle die dritte Liga, aber eigentlich gönne ich jedem geilen Verein, dass er aus der dritten Liga in die zweite auch aufsteigt. Total. Weil ich finde, ganz ehrlich, es gibt so viele Vereine in der dritten Liga, die ich eigentlich alle höher sehen will, ne? Also da gibt es mindestens 10 Clubs drin, die ich lieber in der ersten oder zweiten Liga sehen würde, als welche, die da sind. Die werde ich jetzt nicht benennen. Also von daher, so eine Relegation möchte ich nicht.
Ich schwöre, wir sind seelenverwandt. Genau solche Gedanken hatte ich bezüglich Hansa Rostock, werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Es ist tatsächlich
Markus,
so.
Markus, es ist in so vielen Bereichen, dass wir seelenverwandt sind.
Es geht.
Lass uns mal. Ja, Janik,
ich habe noch eine Sache zum MSV Duisburg. Das ist mir gestern aufgefallen in der Übertragung. Du hast ja eben gesagt, die werden so bedingungslos von den Fans unterstützt. Und Lieberknecht war ja gestern nach dem 1-1 relativ sauer, weil es ja Pfiffe gab anscheinend von den Fans.
Und da hat er auch recht. Das war natürlich nicht die Mehrheit, die gepfiffen hat. Wie eben beschrieben, Viktoria war die bessere Mannschaft, hatte die Chance sogar zum 2-0. Und tatsächlich mischten sich so 35., 40. so einige Pfiffe unters Volk. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Diese Mannschaft ist jung, diese Mannschaft spielt absolut über der Erwartung. Ich weiß genau, wie im Sommer die Situation da war. Wirtschaftlich alles ziemlich am Boden, kompletter Neuaufbau. Die können auf Knien danken, dass ein Stoppelkamp als Führungsspieler da geblieben ist. Und jetzt bauen die sowas Tolles da auf. Und wenn es nur ein Zwischenstand ist, selbst wenn es irgendwann schlechter ändert, es gibt keinen Grund zu pfeifen, wenn die gegen Viktoria Köln mal Probleme haben. Und Viktoria hat es gut gespielt.
Aber da muss man auch sagen, das ist traditionell in Duisburg schwierig. Das ist ein sehr treuer Kern, der da ist. Aber es gibt immer mal wieder ein paar auf der Haupttribüne. Das war schon zu Bundesliga-Zeiten so. Trotzdem finde ich, dass das Publikum Wucht entwickeln kann. Das wollte ich damit sagen.
Absolut.
Aber wenn wir dabei sind, wo es vorbildlich ist. Wir waren ja am Samstag in Mannheim bei einem 0-0 gegen Ingolstadt. Ich habe nicht einen einzigen Pfiff im ganzen Spiel gehört, gegen die eigene Mannschaft, gegen den Schiedsrichter vielleicht schon. Also das war wirklich Wahnsinn. Und Bernhard Rares hat uns ja gesagt, er ist seit, was ist er da, 1,5 Jahren oder was? Mhm. Ne? Er hat nicht auch bisher nicht einen Pfiff gehört. Das war schon sehr imponierend. Chapeau SV Waldhof.
Und dass Lieberknecht so reagiert dann, das finde ich schon auch richtig und gut.
Aber ich finde, das unterstreicht nochmal ein bisschen das, was Yannick vor 1 oder 2 Wochen gesagt hat, dass man aufsteigt, weil man solche Spiele dann eben gewinnt. Ne? Sieht vielleicht dann nicht Wahnsinn. Von vornherein
Yannick.
So aus, als hätte man jetzt verdient gewonnen, aber wenn du solche Dinger dann gewinnst am Ende des Tages, dann gehst du eben hoch.
Also ich glaube, dass Duisburg, die sind jetzt noch nicht aufgestiegen, aber die werden sicherlich auch nochmal ihren Knacks bekommen, so Mitte Februar, Anfang März. Da werden die von den Punkten leben, die sie jetzt gerade holen mit so dreckigen Siegen.
Aber man muss sagen, Yannick entwickelt solche Gedanken, wenn du mit ihm an einem Samstagmorgen so 8.45 Uhr durch den Nebel hinter der Wartburg durchstichst auf der A4 und dann die A7, seine geliebte Autobahnkreuz. Da kommen ihm einfach diese Gedanken.
Wer ist gefahren?
Yannick, er hat mich nicht an Steuer gelassen, ich verstehe gar nicht warum. Meine MPU ist da schon ein Jahr rum. Also wegen Geschwindigkeit, MPU, ne?
Da war ich schon mit Sturmgepäck im Zug auf dem Weg.
Ja, ist klar, du fährst ja nicht mit uns. Das ist auch ein eigenes, trauriges Kapitel.
Ich glaub, bin ja nicht lebensmüde. Man muss dazu erklären, ich war mit Veggie am Freitag in Jena und am Samstag dann in Mannheim.
Übrigens sehr interessant, weil Jena werden wir jetzt ja nicht extra behandeln. Ich kam an nach einer 6-stündigen Odyssee durch Deutschland mit dem Zug. Jena West, normal ein Taxistand, ich mich vorher informiert. Es gab kein Taxi. Und Yannick Barkic im Ohr, der LDS, Leiter der Sendung. Veggie, wo bist du? Ja, hier kommt, gibt's keine Taxis. Mehr Polizei als Einwohner in Jena. Und dann bin ich 3 Kilometer vom Bahnhof dann zum Stadion unterhalb der Kernberge gelaufen. Man spürte dieses Derby-Kribbeln in der Luft. Geiler Crown, den ich mir geholt habe. Ich war vorher noch nie in Jena, also mir fehlt jetzt nur noch Halle von den ersten 3 Ligen. Aber das war schon Fußball pur, muss man sagen.
Ne? Apropos, ihr wart da, ihr habt Halle siegen sehen. Wir sprachen vom MSV Duisburg. Wie schätzt ihr das denn ein? Nächstes Wochenende Halle gegen Duisburg.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war von Halle, wenn ich das so sagen darf, ich war echt enttäuscht von der spielerischen Leistung. Also das war trotz 7 Spielen nur 1 Sieg, war das echt relativ dünn. Jena hat eigentlich das Spiel gemacht. Jena hatte einige Unsauberkeiten, hat ein paar Chancen nicht genutzt. Du hast gemerkt, dass Halle total verunsichert nach dieser Negativserie war. Selbst auch wenn Mai, über den wir letzte Woche gesprochen haben, zurück war. Aber da kommt natürlich auch wieder eine alte Weisheit. So ein Spiel musst du dann irgendwie einfach gewinnen. Und die Tore waren individuell natürlich, muss man sagen. Also wenn ich an das Tor von Jopek denke, das war natürlich überragend gemacht. Das gibt dir trotzdem Selbstbewusstsein. Du denkst die ganze Woche, oh, du hast einen Dreier eingefahren. Ziegner war ja auch sehr angefasst in seiner alten Heimat Jena. Das war schon ein besonderes Spiel, muss man sagen. Beeindruckender Support, also was da mitgekommen ist, die 100 Kilometer, die Saale entlang. Halle hat sich gefangen, ist aktuell aber für mich nicht auf dem Stand vom MSV Duisburg.
Jetzt halt doch mal die Fresse. Ja, hat Ziegner doch gesagt im Training zu Beuth, war das, glaube ich, weil es da ein bisschen Streit gab mit Beuth und Jopek. Daran merkt man schon auch, hast du es nicht mitbekommen?
Doch, natürlich. Deshalb habe ich auch, ich habe gedacht, der verbietet mir doch nicht den Mund jetzt.
Natürlich nicht. So viel Respekt habe ich schon. Aber ist es nicht auch Zeichen davon, dass dass die Anspannung schon relativ hoch ist und dass der Druck auch relativ hoch ist in Halle, weil eigentlich alle erwarten, dass sie aufsteigen müssen?
Ja, vor dem Spiel war es schon zu spüren, dass der Druck ein bisschen da war. Und dafür hat die Mannschaft dann ziemlich souverän dann doch runtergespielt hinten raus. Ich glaube auch, dass sie dann diesen 3-0-Sieg jetzt mitnehmen in das Spiel gegen Duisburg. Es wird, glaube ich, ein ganz anderer Auftritt vom HFC. Generell muss man ja sagen, dass Heskap und Ziegner diese graue Maus-Halle ja total wiederbelebt haben. Und für mich ist Halle auch ein Aufstiegskandidat. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende reichen wird.
Aber interessant war übrigens auf diese Handgreiflichkeit zwischen Beuth und Jopek, beziehungsweise dieses Verbale plus so ein bisschen Schubsen, habe ich Jopek gefragt und hatte gesagt, ja, wir hatten diesmal Pech, da war die Presse dabei. Also das scheint bei denen häufiger vorzukommen im Training. Und Ziegner hat das ja auch bestätigt. Der hat gesagt, ich mag das, wenn eine Truppe lebt und dann geht's auch mal auf die Socken. Muss natürlich alles in einem gewissen Rahmen bleiben, aber so spielt Halle ja auch Fußball. Also das ist für mich die männlichste Männertruppe in der ganzen dritten Liga.
Vor Halle Ingolstadt mit 29 Punkten, 0-0 in Mannheim, seit 7 Spielen ungeschlagen. Wie steht ihr zu Ingolstadt als Aufstiegsaspirant?
Wir waren, denke ich, alle gemeinsam ein bisschen überrascht, dass sie als Aufstiegsaspirant in Mannheim nicht mehr in einen Sieg investiert haben, für einen Sieg investiert haben. Sie haben relativ passiv agiert, hatten eine gute Chance durch Gauss, einen Pfostenschuss. Aber eigentlich, wenn ich wirklich was will, einerseits denke ich dann, da musst du mehr investieren. Umgekehrt ist das vielleicht der Respekt, der sich schon rumgesprochen hat, den du haben musst, wenn du am Waldhof spielst und die sind zu Hause ziemlich stark. Im Grunde waren sie hinten raus. Es war Pi mal Daumen auf Augenhöhe. Aber wenn einer Vorteile hatte, dann war es Waldhof Mannheim. Insofern, vielleicht war es klug, nicht aggressiver nach vorne zu spielen.
Ich glaube, Ingolstadt war einfach clever genug zu wissen, okay, heute ist hier nicht mehr drin als ein Punkt. Den nehmen wir gerne mit und nächste Woche schlagen wir Meppen zu Hause und festigen unsere Position da oben. Also die haben einen guten Mix aus diesen erfahrenen Leuten, die den Abstieg reparieren wollen, also mit Kutschke, Krause, Gauss und jungen Talenten, die funktionieren, vor allem Eckhard Ayensa. Und die werden zu Hause brutal jetzt über Meppen fahren, glaube ich.
Aber was ich interessant finde, weil man sieht ja nicht immer alle Spiele, das ist ja ganz klar. Ne? Du bereitest dich ein bisschen vor, dann hast du mal die vielleicht vor 2 Monaten gesehen, verfolgst immer so ein bisschen die Entwicklung. Und dann sagt der Trares vorher im Interview bei uns, also was zeichnet die eigentlich aus? Eine brutale Effektivität. Die machen aus so wenig so viel wie keine andere Mannschaft. Da habe ich dann auch so gedacht, na gut, das ist aber auch eine Aussage einem Spitzenteam der Tabelle gegenüber. Und genau so haben die aber gespielt. Also wenn das Ding von Gauss reingeht, dann machen die eigentlich aus 1,5 Chancen einen 1-0-Sieg. Von daher muss man sagen, war das schon eine gute Beschreibung. Ich halte den Trainer Jeff Sabine für einen der Besten der Liga. Und ich muss sagen, wenn du siehst, was die alles auf der Bank sitzen haben, angefangen von einem Beister, das ist natürlich Wahnsinn, was die noch nachladen können. Also die müssen eigentlich bis zum Schluss auch oben dabei bleiben.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die einfach diesen Vorteil haben, medial nicht im Fokus zu stehen. Also Mannschaften wie Rostock, Braunschweig, Magdeburg, da ist einfach viel mehr Feuer unterm Dach.
Aber wenn wir jetzt mal diese Rechnung aufmachen, die wir schon mal hatten, dass in der Geschichte der dritten Liga nur 27% der Zweitliga-Absteiger direkt wieder aufgestiegen sind, also würde es nur eine von drei Mannschaften ja schaffen in dieser Saison, und das ist ja Duisburg, also schafft es Ingolstadt nicht.
Boah, doch, ich glaube. Mathe-Leistungskurs oder was?
Nee, Grundkurs, aber 15 Punkte.
Ja, aber in Nordrhein-Westfalen, ne?
Wieso, wo hast du denn Abi gemacht?
Rheinland-Pfalz, damals Mainzer Studienstufe mit drei Leistungsfächern, ja? Mathe, Deutsch, Geschichte, so mein Freund.
Und wie viel ist davon hängen geblieben?
Mathe kann ich meiner Tochter in der 10 leicht noch helfen, muss ich sagen. Stochastik letztes Mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 1. FC Köln jemals den Europapokal gewinnt? Null.
Meiner ist im 7. Schuljahr. Das geht gerade los mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Tut mir leid, kann ich noch nicht mitreden.
Um auf deinen Hinweis zurückzukommen. Also die Bilanz der Zweitliga-Absteiger ist echt nicht gut in der dritten Liga. Ich glaube, dass die Saison letztes Jahr von Braunschweig und Lautern bei den Zweitligisten die Sinne geschärft hat. Also kein Zweitligist, der runterkommt in die dritte Liga, will das erleben, was Braunschweig und Lautern letztes Jahr erlebt haben. Und deswegen sind die Mannschaften wie Duisburg, Magdeburg und Ingolstadt mit einem ganz anderen Fokus reingegangen in diese Saison. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr Minimum zwei Zweitliga-Absteiger haben als Aufsteiger wieder.
Aber interessant ist ja auch, wenn du mal, weil die Frage finde ich sehr gut, die du aufgeworfen hast, wenn du mal schaust, wie das überhaupt mit Absteigern aus Klassen ist. Also die, die aus der Bundesliga in die zweite Liga absteigen, haben ja immer so ein bisschen das Problem, dieses Jahr Stuttgart und der HSV, letztes Jahr auch der FC, du kommst als großer Name irgendwie hin und der Fußball ist ein ganz anderer als in der ersten Bundesliga. Also es geht eigentlich sehr viel um Stehen, Zerstören und ja, zu Hause tun die sich dann schwer. Wenn du aus der zweiten in die dritte Liga absteigst, ist A, erstmal der finanzielle Unterschied riesig groß. Also ja, es gibt ja auch nicht so in dem Falle, also so einen großen Rettungsschirm wie erste und zweite Liga. Ne? Dann hast du 20 Mannschaften, du spielst irgendwo im Februar in Stadien, wo du gefühlt die Rasenheizung gerade so angekommen. Das ist was ganz anderes, finde ich. Da kommst du nicht einfach mal hin und setzt dich spielerisch so durch. Das ist schon ein ganz anderer Fußball und deshalb, glaube ich, tun sich echt viele auch schwer, weil es auch so große Unterschiede gibt. Wenn Lauter nach Groß-Asbach fährt, da denkst du ja, das sind eigentlich fünf Fußballwelten und das ist noch nicht immer so einfach für die Birne. Aber ich glaube, Sinne geschärft, sehr gut von dir. Also Duisburg, habe ich gesagt, geht durch. Ingolstadt bleibt dabei, da bin ich mir aber nicht so sicher.
Und was ist mit Braunschweig? Waren nie schlechter als Platz 5, jetzt ist Antwerpen da mit einem Sieg im Debüt. Lag es an Antwerpen oder zum Beispiel auch, dass Nerich wieder mit dabei ist?
Da habe ich mich ja längst festgelegt beim letzten Mal, dass ich glaube, dass Braunschweig bis zum Ende mitmischt. Sie haben mit Antwerpen, glaube ich, genau den Zug gemacht, den sie machen mussten. Und insofern glaube ich schon, dass er einen Anteil hat. Antwerpen verkörpert für mich den perfekten Drittligatrainer. Er hat das gezeigt bei Preußen Münster und jetzt bei Eintracht Braunschweig. Der Wagner macht mich verrückt hier. Ja, und es passt, dass er kommt, dass er in einem emotionalen Spiel mit einem reingeschmissenen Joker das Spiel dreht und gewinnt. Er hat das Temperament, er ist als Typ Kloppoid ein richtig guter.
Kloppoid, finde ich gut.
Wobei, das zeigt natürlich auch wieder, Fußball. Also wir können alles totreden, es kommt echt auch auf Momente an, die manchmal eine ganze Saison entscheiden können, einen ganzen Verlauf der nächsten 10 Jahre, das ist mir jetzt zu hoch gehangen, aber wenn du kommst und verlierst zu Hause gegen Chemnitz, dann ist von Aufbruchstimmung erstmal gar nichts mehr zu erleben und ich habe das Spiel nur in Ausschnitten gesehen oder gelesen, da stand über 70 Minuten der CFC die klar bessere Mannschaft, also das jetzt alles, ich meine hier, du hast ja wahrscheinlich neben der Statue von Klaus-Dieter Wollitz jetzt auch eine Marco Antwerpen-Statue bei dir oder einen Starschnitt bei dir im Zimmer. Ich halte ihn auch für einen richtig guten Trainer.
Sagen.
Aber das jetzt alles auf Antwerpen zu schieben, das ist mir zu früh.
Nee, also ich sage ja nicht, dass dieses Spiel jetzt definitiv nur an Antwerpen liegt. Nur ich glaube, es ist der erste Teil eines guten Prozesses mit diesem Trainer. Ich glaube, dass du in der dritten Liga, das ist ja kein Geheimnis, dass alles sehr über Physis kommt. Du hast es gerade über Halle gesagt, die ja auch oben mitmischen. Über Physis, über Temperament, über Leidenschaft. Und wenn du dann so einen Trainer hast, der wirklich, da steht einer und daher der Vergleich zu Klopp, er ist für mich so ein bisschen der Typ in der dritten Liga. Er ist nämlich auch noch intelligent und das ist etwas, er ist als Persönlichkeit für mich herausragend und wenn du so einen hast, dann hast du schon mal einen Faustpfand in der
Liga.
Ich
sage, ich werf noch einen rein. Wenn am Samstag der FCK bei Viktoria gewinnt, greifen die nochmal in den Kampf um Platz 3 ein.
Stimmt, das waren ja deine Erkenntnisse des Wochenendes.
Kaiserslautern.
Ja. Ja. Was ist mit Haching?
Haching,
ja, weil die gehören ja auch noch zu den oberen.
Auf jeden Fall.
Die bleiben auch dabei.
Spielen aber ein bisschen häufig unentschieden. oder? Wenn man jetzt aufsteigen will. Also ja, natürlich, aber super Abwehr, jetzt drei Gegentore gekriegt, aber...
Aber bei denen ist natürlich, da kommen auch ein paar Faktoren zusammen, die grundsätzlich mal gut sind. Die sind lange in der Liga dabei, die haben ein völlig unaufgeregtes Umfeld. Gut, jetzt hat Schwabel gesagt, im nächsten Jahr will ich dann hochgehen. Der Trainer, die Mannschaft, das ist so gewachsen. Ich habe jetzt mal die Aufstellung vom Wochenende angeguckt, ob das von Müller ist oder ein Hain oder ein Dombrovka. Die sind alle schon, Weizmüller, die sind alle schon so lange dabei. Das ist also ein gewachsenes Team. Trotzdem haben die spielerische Stärken unter Haching früher zu Bundesliga-Zeiten, Markus, wir waren ja noch da im Sportpark, als die Bundesliga gespielt haben. Das war ja eigentlich eine reine Zerstörertruppe, ne, die unangenehm zu spielen waren. Die spielen echt einen sehr ansehnlichen Fußball, finde ich. Und sie haben, jetzt haben sie ja da dieses mit der Aktiengesellschaft gemacht, sie haben anscheinend auch nicht so ganz den finanziellen Druck, ich kenne mich da nicht genau aus, weil viele Mannschaften sagen ja, in zwei Jahren musst du raus sein aus der Liga, sonst war es das eigentlich für dich. Und die können in Ruhe aufbauen, also für mich sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite kann das manchmal vielleicht auch im letzten Moment dann fehlen, wenn du so drei Spieltage vor Schluss brauchst du unbedingt einen Sieg zu Hause. Also im Sportpark, das ist idyllisch da, du siehst die Alpen, aber das ist jetzt noch alles andere als ein Hexenkessel.
Genau. Was ich zu Haching sagen kann, ist, dass ich glaube, die haben in den letzten Jahren erkannt, dass die den Faktor Defensive stärken müssen. Also Haching stand immer schon für Tore in den letzten Jahren, spielstärkste Mannschaft für mich unter den Aufstiegsfavoriten. Und Klaus Schromm, ich habe jetzt mal nachgeschaut, hat die Defensive gestärkt. Die hatten vor drei Jahren noch einen Gegentorschnitt von 1,5, letztes Jahr 1,2, dieses Jahr 1,0.
Boah, das ist mein Jannik. Geil.
Die haben... Ich glaube, eine entscheidende Personalie ist der Torwart, Nico Mantel. Ich glaube, es war gar nicht geplant, dass der die Nummer 1 wird. Die haben Königshofer zu Uerdingen abgeben müssen. Er wollte weg. Ich glaube, er war eigentlich eingeplant bei Haching als Nummer 1. Und Nico Mantel ist jetzt aktuell mit der beste Torhüter der Liga. 8-0.
Stark. Ganz starke Analyse, muss ich sagen.
Wir überspringen ein paar Teams in der Tabelle und kommen zum nächsten Aufstiegskandidaten.
Das finde ich gut, wie du heute da durchrauschst.
Der seit drei Minuten stark. Aufstiegskandidat wieder ist. Thomas Wagner hat den 1. FC Kaiserslautern nochmal wieder ins Rennen geworfen nach dem Sieg am Wochenende gegen Rostock. Markus, du warst doch da. Du bist irgendwie eingesprungen oder so?
Ich bin eingesprungen für den grippekranken Kollegen Straßburger.
Gute Besserung von hier.
Ja, gute Besserung.
Sehr gute Besserung. Der dürfte schon wieder fit sein. Das ist schon sehr hochgegriffen, jetzt direkt vom Aufstieg zu reden. Aber es ist natürlich eine Leistungsentwicklung vorhanden. Schommers, vor ein paar Wochen habe ich das Thema sehr kritisch angepackt hier. In erster Instanz war und ist er für mich nicht der Typ, der in dieser Krisensituation Zugriff bekommt und da die Wende schafft.
Ist ja auch die Handschrift der Mannschaft, hat er ja gesagt.
Naja, was er gemacht hat, er hat ja vor dem Uerdingen-Spiel hat er ja Impulse gesetzt. Und an den Hemmlein ranzugehen, an einen erfahrenen Spieler, an einen eigentlich Leistungsträger, vor allem an den Mannschaftskapitän, das machst du ja nicht ohne Grund. Das ist ein Impuls, der in der Mannschaft irgendwelche Entwicklungen freisetzt. Den Aino plötzlich wieder zurückzuholen in die Innenverteidigung. Also den Zug holt er zurück und plötzlich spielt er doch, obwohl er vorher überhaupt nicht berücksichtigt war. Ich habe ihn auch darauf angesprochen vor dem Spiel. Da hat er gesagt, nein, wir haben ja von vornherein gesagt, wir beginnen bei Null. Für mein Empfinden stimmte das nicht. Sie haben nicht bei Null begonnen. Jetzt hat er aber richtige Einschnitte gemacht und die zeigen eine Wirkung. Erst mit dem Sieg in Uerdingen und... Du hast schon recht, der Sieg gegen Rostock, das sah schon echt gut aus vom Anpfiff weg. Man hat gesehen, Laufbereitschaft, Körpersprache und ein verdienter Sieg. Nur, ob du jetzt wirklich die Eigendynamik da reinbekommst, dass das so weit nach oben geht?
Das sind 9 Punkte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Geld darauf wetten würde, dass die aufsteigen. Aber all das, was wir genannt haben in den letzten Wochen, was diese Mannschaft gelähmt hat, der Druck, die Zuschauer, die dann irgendwie am Murren waren. Ich garantiere dir, wenn die jetzt nochmal gewinnen, dann holen die 3 Siege am Stück. Ich sage, das ist für mich ein Schlüsselspiel. Und dann wirst du nämlich sehen, dann sind wir im nächsten Heimspiel, sind da 25.000. Und dann ist das irgendwas, was dich auch positiv beflügeln kann. Denn das Spielermaterial, gerade nach vorne. Ich habe mich ja immer gewundert, warum die so wenig Tore schießen, weil die haben vorne Riesenpotenzial. Pick, Thiele, Kühlwetter, auch von hinten raus, die können Fußball spielen. Sickinger, das ist doch eine gute Mannschaft. Also ich sage jetzt nicht, dass du damit aufsteigen musst, aber das ist eine gute Mannschaft. Und ich habe jetzt auch den Eindruck, es ist so eine Aufbruchsstimmung tatsächlich doch nochmal da. Es ist jetzt die Wahl zum Aufsichtsrat. Bader, der von vielen so ausgedeutet wurde als Sündenbock, wo alle sagen, dass der im Hintergrund ganz wichtig war beim Erfüllen von Auflagen und Arbeiten. Das sagen alle, die mit ihm zusammenarbeiten. Ich finde, der hat gar nicht so einen schlechten Kader zusammengestellt, wie es war. Schommers hat sich ein bisschen freigeschwommen. Man hat so das Gefühl, jetzt arbeiten endlich mal wieder alle in eine Richtung. Wichtig natürlich auch, Landespokal im Elfmeterschießen beim FKP auf der Husterhöhe weitergekommen zu sein.
Dann Lennart Grill, aber auch
nur. Nein, weil das hätte ja direkt wieder, boah, ihr verliert sogar in Pirmasens und sowas. Also ich sage, das ist für mich die Mannschaft, weil mir die Übermannschaft fehlt, die von hinten nochmal ranschmecken könnte.
Ich würde gerne nochmal auf die Spieler zurückkommen. Du hast gesagt, krasse Offensivpower mit Florian Pick, auch den gefährlichsten Drittliga-Torjäger im Jahr 2019. Der ist auch noch relativ jung. Timmy Thiele ist schon 28 oder so, da sehe ich die Gefahr nicht. Aber besteht bei Pick die Gefahr, dass der im Winter dann auch einfach mal weggekauft wird in die zweite Liga oder in die erste Liga? Boah,
im Winter glaube ich nicht, das können die sich nicht erlauben.
Ja, Lautern kann sich das natürlich nicht erlauben, das ist schon klar.
Also sportlich können sie sich das nicht erlauben. Ich glaube, dass er im Sommer auf jeden Fall weg ist, weil er Vertrag bis 2021 hat auf jeden Fall. Und ich glaube, so ein Spieler kann sich Lautern nicht, können die nicht halten.
Aber ja, vielleicht im Winter ja auch nicht. Also das ist ja immer eine Frage des Geldes.
Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, also so schätze ich ihn ein,
auch ja,
wenn
genau,
du ihn so siehst, schätze ich ihn auch nicht es ein. Ist ja schon auch immer noch eine Sache vom Spieler, ne? Und komischerweise fragst du dich ja bei vielen Spielern, warum gehen die jetzt schon mit 2021 einen Schritt, wo sie doch eigentlich hier eine Rolle spielen könnten, weil sie dann wirklich nur an die Kohle denken und vielleicht ist auch der Name und die Spielklasse reizvoll. Aber bei Pick habe ich wirklich das Gefühl, dass der irgendwie so ein bisschen Bock auf Lautern hat und ganz gerne schon vielleicht noch ein halbes, anderthalb Jahre da bleiben würde. Ist nur ein Gefühl von mir, aber ich glaube nicht, dass er im Winter weg ist.
Bin ich komplett bei dir. Ich kenne Florian Pick schon lange, noch in der U19. Da war der Untertrainer Gunter Metz mal im Pokalfinale. War schon ein Riesentalent, hat bei einigen, bei Hallenturnieren mitgemacht, haben die Leute gestanden. Er war der Spieler des Spiels. So, und dann hat er aber den Sprung zum Männerfußball einfach nicht richtig geschafft. Dann hat ihn Schalke nämlich weggeholt. Und wo ist er gelandet? In der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Ist nicht klargekommen. Und ich glaube, dass der auch ein bisschen weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass man funktioniert, so wie er es jetzt in Kaiserslautern tut. Und deswegen wäre ich bei dir, dass er am ehesten da bleiben wird erstmal. Was mir bei Florian Pick am Samstag nochmal aufgefallen ist, wir sind ja am Samstag bei Viktoria auch nochmal gucken, diese Laufbereitschaft erinnert mich total an Marco Reus zu Gladbacher Zeiten. Ich will nicht sagen, der ist so gut wie Reus, will ich überhaupt nicht sagen, aber...
Guter Vergleich.
Ja?
Ja, ganz pass ehrlich.
Auf, und zwar so definiert,
Laufbereitschaft. Ich habe seit Wochen danach gesucht und jetzt habe ich das Bild vor Augen. Vollkommen richtig.
Verarschst du mich jetzt?
Nein! Gut.
Laufbereitschaft, er fordert Bälle durch sein Laufspiel, wie ich es selten gesehen habe, wie es mich eben an Marco Reus zu Gladbacher Zeiten erinnert. Da hieß es auch immer, der Reus macht andere Leute besser. Und das macht der Pick, zumindest jetzt am Samstag, wie ich es gesehen habe, das macht der Pick, indem er so in einen Raum läuft, dass der ballführende Spieler gar nicht anders kann, als ihn anspielen. Und damit hat er den als Passgeber besser gemacht.
Sehr gute Analyse.
Chapeau. Jetzt danke. Weiß ich, warum Markus Söhne über Jahre mein Vorbild war.
Also
stopp.
Ist.
War.
Ist.
Es gibt auch schon ein paar Einschätzungen in den letzten Jahren. Ich sage nur Maternusplatz, ich sage nur gar nicht im Kader, ich sage nur Nationalstürmer. Reden wir nachher nochmal drüber.
Aber jetzt hatten wir ja schon in den letzten Wochen viel Abgesang auf dem FCK. Jetzt geht's sportlich wieder nach oben, 2 Siege. Dann gibt's auch finanziell gute Nachrichten. Eine Investorengruppe will dann angeblich irgendwie ein bisschen mehr Geld wieder reinschießen. Und dann gibt's auch so ein paar andere Gerüchte, die ich gerne noch mit euch kurz durchkauen würde. Sascha Hildmann soll Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum werden.
Das würde mich freuen.
Ja, sicherlich eine gute Entscheidung. Ja.
Total, weil er ein super Typ ist. Und er war noch Trainer in Groß-Asbach. Da weiß ich noch genau, habe ich in Lotte vor dem Spiel mit ihm ein Interview gemacht. Da habe ich ihn auf Lautern angesprochen. Ich habe es glänzen und funkeln in den Augen gesehen. Er ist gebürtiger Lauterer. Er ist verwurzelt mit dem FCK. Hat da mit den Größen als Ersatzspieler, aber auch stand er im Kader. Der ist total verwurzelt mit dem Verein. Das würde mich total freuen. Vielleicht ist das für ihn sogar der noch coolere Job.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ob es für ihn vielleicht sogar der coolere Job ist, das kann ja letztlich nur er beurteilen. Aber wenn er den Schritt jetzt macht, war es das für ihn mit einer Trainerkarriere so in Liga 3. Ich muss auch sagen, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ich finde, dass er in Groß-Asbach gute Arbeit geleistet hat. In Lautern kann ich das nicht so unterschreiben unbedingt. Das war mir schon von dem, was du an gut findest, war mir das einfach schon zu viel. Du hattest das Gefühl, da steht ein Fan an der Außenbahn. Also gegen Waldhof habe ich gedacht, der kriegt gleich einen Herzinfarkt. So kannst du als Trainer, finde ich persönlich, du kannst zwar mitgehen, du kannst emotional sein, aber du musst immer noch der Souveräner der Außenlinie sein. Das war er nicht. Ich habe auch nach Fronzek habe ich am Anfang gedacht, okay, da kommt jetzt was rein. Ich habe die ganz große spielerische Idee nicht gesehen und ich finde es dann schwierig, wenn der, letztlich muss man sagen, gescheiterte Trainer der Seniorenmannschaft im Nachwuchsleistungszentrum der Chef sein soll. Ich glaube, der müsste jetzt, da sind sicherlich auch ein paar Anlagen da, der müsste irgendwo in einem anderen Verein, dritte oder ambitionierte vierte Liga, arbeiten und dann vielleicht später sagen, ich möchte dahin zurück, weil ich einfach mit Jugendlichen arbeite. Jetzt wäre es nahtlos, finde ich schwierig.
Gescheitert ist natürlich sehr böse, ne? Er hat in Groß-Asbach auch definitiv Teilerfolge geschafft.
Genau. Groß-Asbach habe ich gesagt, gute Arbeit. Genau.
Und in Kaiserslautern gescheitert ist natürlich jetzt schon die ganz üble Variante. Und warum nicht als Erkenntnis, dass man sagt, für mich ist vielleicht nicht die große Bühne genau diese Extremsituation die richtige Basis, sondern tatsächlich der Umgang in etwas beschaulicheren Gefilden, wie er es räumlich und idyllisch gesehen in Groß-Asbach erlebt hat. Fachlich wäre der Jugendbereich sowas. Ich habe das Gefühl, das okay. passt gut zu
also, ihm. Also gescheitert habe ich ja nur gesagt, es war ja ganz klar, es hieß ja, wir wollen aufsteigen. Also von daher ist er doch relativ, also gut, dann können wir vielleicht sagen, das war jetzt auf jeden Fall nicht gut oder sehr gut auf dem Zeugnis.
Ich weiß nicht, ob es hieß, wir wollen aufsteigen.
Lautern hat ganz klar gesagt, wir wollen aufsteigen. Punkt aus. Da hat er als Trainer auch, Janik, korrigiere mich bitte, wenn das nicht so stimmt. Und das andere ist, ich glaube nicht, dass er nicht gerne die große Bühne hat auch. Also das ist, glaube ich, nicht ein Trainer, der jetzt sagt, ach, ich gehe jetzt in den Jugendbereich, das ist für mich besser. Der hat das schon gemocht auch, diese große Bühne. Und deshalb sage ich glaube, er hat andere Ambitionen. Und wenn er jetzt zurückgeht, dann war's das.
Ich glaube, aus Vereinssicht ist es richtig, dass man so einen Menschen wie Sascha Hildmann einbindet in den Verein, weil es, glaube ich, nicht mehr so viele gibt, die so gut stehen zum FCK. Und man sollte die wenigen nicht verlieren.
Ja, auch das ist super. Ein sehr gutes Argument.
Boris Notzon bleibt ja vielleicht auch, hat er angeblich auch schon verlängert, ohne dass die Öffentlichkeit es mitbekommen hat.
Ja, es läuft alles auf den, wann ist es, 1. Dezember hinaus.
Ne? Ja.
Das wird ein Stichtag werden. Also gehen wir mal davon aus, dass der FCK laut Weggy bei der Viktoria gewinnt, dann wird es echt spannend, was an diesem Sonntag passiert.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe
gesagt, ja, aber wenn
sie gewinnen. Wenn,
dann wird es echt spannend, was an diesem Sonntag passiert. Kommt Merck mit seiner Gruppe an die Macht und dann haben sie das Heimspiel gegen Halle, weil das ist dann ein direkter Konkurrent oder eine Mannschaft, die da oben mit dabei ist und daraus könnte sich dann aus dieser kleinen Flamme nochmal eine ganz große Flamme entstehen. Ne?
Tobi hat eben die Eigendynamik angesprochen, aber das erleben wir ja immer wieder. Das ist ja genau der Faktor, dass eine Mannschaft, die unten steht, wenn du dir dann im Sport diese 2-3 Erfolgserlebnisse holst, dann nimmst du alle mit, dann nimmst du das Umfeld mit, dann sind die, die dich gnadenlos ausgepfiffen haben, weil sie Angst hatten vor der Regionalliga, plötzlich die, die dir den Schwung geben und dich mitnehmen und das ist ja auch das Reizvolle an dem ganzen Kuchen hier.
Wenig Schwung war beim Gegner vorhanden, bei Hansa Rostock. Oh, ja. Der Markus hat ja in unserer WhatsApp-Gruppe so dermaßen geschitstormt.
Wahnsinn, also wenn man das gelesen hat, hat man gedacht, die Kogge ist am Sinken.
Anzeige ist raus. Die Kogge ist für mich ein Stück gesunken am Samstag. Und jetzt komme ich auf dich. Die Gedanken habe ich mir nämlich gemacht, was du eben gesagt hast. So im Laufe der Jahre einen Bezug aufgebaut zu diesen Vereinen. Du bist Fan einer Mannschaft, aber du hast viele Vereine in verschiedensten Situationen erlebt. Und so saß ich da am Samstag auch und dann setze ich mich da hin und denke mir irgendwie, ja, die magst du ja beide. Du gönnst beiden den Erfolg, um Gottes Willen Lautern nicht absteigen in die Regionalliga, aber eben auch mit Hansa Rostock über die Jahre. Ich habe die noch im alten Ostseestadion gesehen mit dem Steffen Baumgart, der genau diesen Punching-Fußball gespielt hat, den er jetzt seinen Jungs vermittelt. Ich sehe lauter Baumgarts in Paderborn rumlaufen, Trainer Ewald Lien und so weiter. Da ist eine Verbindung, total. So, und dann siehst du diesen Trümmertanz vom Samstag. Das war 5-6 Minuten gut. Zugriff, funktionierte alles ein bisschen so, aber dann Körpersprache Kaiserslautern gewinnen und das musst du bei der Lauterer Entwicklung auch berücksichtigen, dass sie gegen einen Gegner gespielt haben, der am Samstag für mich mausetot war.
Ja, ich finde es ganz cool. Achso, Entschuldigung.
Nur noch dazu. Dazu ein Trainer, Jens Hertel, der eine Entscheidung getroffen hat. Natürlich, ich habe mit Martin Pickenhagen vor dem Spiel gesprochen, kriegst die Aufstellung, 4-2-3-1 und vorne drin spielt der Verhug. Dann denkst du dir, oh, der Breyer, 7 Tore, der ist so richtig gut drauf, war immer der Stoßstürmer, der sitzt auf der Bank. Sagt der Pickenhagen mir, ja, du musst natürlich so ein bisschen ausloten, du musst auch dem anderen mal Spielpraxis geben. Dann hat der Verhug gespielt. Gut, Breyer auf der Bank. Verhug sieht keine Schnitte. Dann irgendwann nach einer Stunde bringt er Breyer und ich denke so, jetzt wird er dem Breyer doch seine Lieblingsposition im Zentrum geben. Nö, da hat er auf der Rechtsaußenposition gespielt und er hat den Verhug Spielpraxis schön und gut durchspielen lassen, obwohl er nicht einen Stich bekommen hat und den Breyer seiner Möglichkeiten beraubt. Und so etwas verstehe ich nicht. Du kannst Verhug Spielpraxis geben, aber dafür schenke ich kein Spiel ab.
Ja, Hansa ist genau wie bei dir. Ich mag die. Ich war auch noch im alten Ostseestadion. Ich war mal bei einem Spiel, da haben sie sich in die Relegation in der zweiten Liga gerettet. Haben sie gegen Nürnberg zu Hause 0-0 gespielt, sind dann leider nachher abgestiegen. Da war eine Atmosphäre in diesem Stadion. Also man redet hier oft bei Hansa Rostock über die, die negative Schlagzeilen machen. Aber wenn dieses Stadion voll ist, wenn die ihre Mecklenburg-Hymne da singen, da kriege ich eine Gänsehaut. Wirklich geil. Ich finde Hansa... würde ich mir auch wünschen, dass die zumindest in die zweite Liga zurückkehren würden. Ich habe vor 4 Wochen in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, boah, Hansa ist aber, läuft aber heiß. Da hatten die, glaube ich, auch 5 Spiele nicht verloren. Waren am vorn am Rand schmecken, wie ich ja so gerne sage. So, und seitdem geht ja gar nichts mehr irgendwie. Ich glaube auch, dass Hertel grundsätzlich ein guter Drittligatrainer ist. Ich habe jetzt mal die Mannschaft angeguckt, so vom Wochenende, die halt gespielt hat am Sonntag. Markus sagt lauter Samstag, aber ich glaube, die haben sogar am Sonntag gespielt. Und Verhoek ist für mich auch so eine Personalie. Also Verhoek, so richtig funktioniert hat der ja eigentlich nirgendwo, ob in Heidenheim zuletzt oder sowas, und dann kommst und dann trittst du mit so jemandem als einzigem Stürmer an, dann hast du Omladic. So richtig funktioniert hat der auch nicht. Ich glaube, der hat in Fürth und in Braunschweig gespielt. Dann hast du zwar einen überragenden Torwart mit Kolke, ist für mich einer der besten in der dritten Liga, aber wenn du so die Truppe die anguckst, das ist eine richtige Stimmungsmannschaft. Wenn es bei denen läuft, ach, dann ja, können ein bisschen kicken und gut so, aber da sind jetzt nicht die Spieler drin, wo ich sage, boah, die reißen das Ding so raus. Und das kann leider auch in die ganz andere Richtung gehen.
Und das war am Sonntag, wie du zu Recht sagst, emotional ein Desaster. Jens Hertel stand an der Linie, regungslos, völlig leblos. Du hast ja zu Recht damals auch gesagt, vor ein paar Wochen, Rostock mit ihm als Trainer, der weiß, wie Aufstieg geht. Als Beobachter einfach, da guckt man runter und denkt, aber ihr seid dabei, hier zu verlieren. Es kommt nichts, es kommt gar nichts. Und dann bringt er den Brei und ich habe gedacht, warum setzt er ihn jetzt nicht auf seine Position, und er hat sogar nicht endgültig offensiv gewechselt, sondern die offensiven Mittelfeldspieler auch noch rausgenommen. Und das fand ich absolut enttäuschend. Und wenn du dann die Fans ansprichst, die haben ja lustige Reisen, ne? Das haben wir ja auf dem Parkplatz in Mannheim mitbekommen. Oh, und wann hast du denn abgeholt? Oh, ich habe bei Martin um 1 Uhr morgens geklingelt. Die fahren ja ihre 800 Kilometer, die treffen sich ja um Mitternacht und fahren los.
Also ich würde sagen, das ist die Mannschaft, die grundsätzlich in jeder Spielklasse immer die weiteste Anreise
hat. Das ist ja auch ein Argument oder ein Problem, was sie haben. Die erklären ja immer das Ostseestadion zum Standortnachteil oder ja, die haben einfach einen Standortnachteil, weil sie einfach weiter Auswärtsfahrten haben. Dann verstehe ich nicht, warum man aus diesem Standortnachteil nicht einen Vorteil macht, indem man die Heimspiele zu einer Festung macht.
Das war's. Damals zu Bundesliga-Zeiten hatten sie ja diese skandinavischen Importe, viele Schweden, Dänen, und es war immer unangenehm, in Rostock zu spielen. Sehr gut, du bist noch so jung, du hast das gar nicht mitbekommen.
Ich habe das auch alles mitbekommen. Also um auf die Ursache auch nochmal zu kommen, auf die Probleme dieser Saison, also die haben ja im Sommer einen richtigen Aderlass gehabt. Man darf nicht vergessen, die haben Suku abgegeben, Hüsing, überraschend Gelios, den Torwart, und Biancardi. Das ist, glaube ich, so die Personalie, an der man sich aufhängen kann. Der ging, glaube ich, 4-5 Tage vor dem ersten Spiel, und das war, glaube ich, auch ein Fehler von Piekenhagen, dass sie für ihn keinen Plan B hatten, weil dass der geht, war ja eigentlich klar. Da ging es ja eigentlich nur um die Ablösesumme, dann war er 4-5 Tage vor dem ersten Spiel weg, und seitdem lahmt auch das Offensivspiel.
Die haben ja Tempo verloren mit Suku und Biancardi, die zwei, die sind ja genau. So marschiert, Wahnsinn.
Das waren die beiden Top-Torjäger, aktuell hat Rostock 19 Tore geschossen, die viertschlechteste Offensive der Liga. Ersatz war natürlich John Verhoek, wo ich sage, es ist ein Trugschluss, wenn man sagt, wenn man 7 Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt hat, keine Drittliga-Erfahrung hat, dann funktioniert der schon in der dritten Liga. Der hat 0 Tore. Marco Königs funktioniert aktuell nicht mehr bei Rostock, auch 0 Tore. Und dann bleibt halt nur noch Breyer übrig, und dann ist es schon relativ dünn vorne.
Und dann frage ich euch, ist das vercoacht, wenn du diesen besten Schützen mit 7 Toren, Breyer, erst draußen lässt, aber wenn du ihn dann bringst, dann nicht. Hängt es
sich wieder an der Personalie Breyer auf. Das ist so, du hast so Personalien. Für dich ist jetzt Breyer und Hertel.
Das ist für mich eine Schlüsselfehlentscheidung in diesem Spiel, wo ich denke, was soll das?
In dem Spiel kann das sein.
Ja, in dem Spiel kann, ja klar, das sagt ja gar keiner. Aber der hat sicherlich auch schon viel richtig gemacht. Aber jetzt mal ganz im Ernst gesprochen mit dem Standortnachteil. Ich finde es ja total interessant, was Unterhaching zum Beispiel macht. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuhörer wissen. Die machen es so, wenn die spielen in der Region, so Meppen, Münster, früher Osnabrück, Lotte, die treffen sich morgens am Sportpark, fahren mit dem Bus nach Ingolstadt, fliegen mit einem Charter nach Münster-Osnabrück und fahren von da nochmal bis zu einer Stunde mit dem Bus. Habe ich gesagt, ihr seid aber auch lange unterwegs. Ja, aber dieses am Tag vorher 8 oder 9 Stunden im Bus fahren, dann im Hotel rumliegen, das mag die Mannschaft nicht. Und das Interessante ist, Im Vertrag steht drin, selbst wenn sie gewinnen, kriegen sie nur 2 Punkte ausbezahlt, also statt der 3 bei Punktprämie. Und wenn manchmal ein bierseliger Sponsor dann noch an Bord des Charters mit dabei ist, der sagt dann manchmal noch, ich gebe euch den nächsten Punkt. Ich glaube, dass das auf Dauer für eine Mannschaft wie Hansa Rostock auch gut wäre, diese ganzen langen Busreisen, das kann nicht gut sein. Wenn die, die haben ja Rostock-Lage, die müssen auch so ein Charter-Ding da draus machen. Wäre jetzt mal mein Vorschlag. Wagner-Reisen präsentiert.
Das ist eine gute Lage.
Also am Wochenende das Spiel gegen Würzburg, das wir vorab so ein bisschen zu sowas wie einem Krisenduell heraufbeschworen haben, weil es ja auch in Würzburg aktuell ein bisschen unruhig ist. Also ist es die Frage, für welchen Trainer ist es das Endspiel sozusagen dann am Wochenende?
Also ihr merkt das ja, ich stehe nach dem Rostocker Auftritt auf dem Betzenberg richtig unter Schock. Das war so leblos, inklusive des Trainers, der da völlig platt an der Linie stand, der sich nachher auch so ratlos im Interview präsentiert hat, dass ich arge Bedenken habe.
Also ich glaube, dass beide Trainer noch da sein werden nach dem Spiel, egal wie es ausgeht. Ich glaube, dass Jens Hertel, also dieses Duo Piekenhagen-Hertel, das arbeitet jetzt seit 11 Monaten zusammen. Ich glaube, die kriegen noch ein bisschen Zeit.
Ich glaube, da steht fast eher Piekenhagen in der Kritik, habe ich so das Gefühl, als der Trainer fast.
Genau, es ist ja seine erste Transferperiode jetzt gewesen im Sommer. Daran muss man sich so ein bisschen messen lassen. Gucken, was im Winter passiert, was mit den Spielern passiert. Aber ich glaube trotzdem, dass beide Trainer
aber in Würzburg bleiben werden. In Würzburg sage ich zum Beispiel, wenn man sich die ganze Entwicklung des Vereins anguckt, ne, die haben ja damals unter Bernd Hollerbach gesagt, wir wollen ein solide geführter Drittligist sein. Dann ist der Aufstieg in die zweite Liga ja fast wie ein Betriebsunfall dazwischen gekommen. Und die waren, glaube ich, zur Winterpause 6. damals in der zweiten Liga und haben in der Rückrunde kein einziges Spiel mehr gewonnen. Da sind Gegentore gefallen. Ich kann mich an eins erinnern gegen Bochum. Diaz, ein Costa Ricaner, der hat am eigenen 16er den Ball in die Luft gebolzt und der ist ins Tor gefallen. So Tore kannst du gar nicht kriegen. In Düsseldorf in der 90. Minute sind sie abgestiegen. Dann haben sie gesagt, okay, wir wollen uns so ein bisschen stabilisieren. Das am Anfang sah das traditionell starten die eigentlich schlecht in die Saison. Hinten raus sind sie dann 5. und 6. geworden. Aber was die einen Aderlass an Spielern haben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob der Etat so überreizt war. Also die verkaufen immer die Besten und holen dann irgendwelche Spieler nach. Ich mag eigentlich die Atmosphäre so am Dalle. Aber ich habe das Gefühl, das könnte dieses Jahr für Schiele echt auch ein bisschen enger werden. Also du hast ja Daniel Sauer, ich glaube, die beiden mögen sich so. Sauer sagt aber selber, er ist eigentlich nicht so der Fußballer, kommt eher aus dem Handballerbereich. Und sie verstricken sich in Würzburg in letzter Zeit auch immer so ein bisschen in ein paar so Verschwörungstheorien. Ah, da hätten wir einen Elfer kriegen müssen und da, das ist immer gefährlich, wenn du so anfängst. Ich glaube trotzdem, dass die Substanz reicht, um die Klasse zu halten. Aber das könnte ein ungemütliches Jahr am Dalle werden.
Also ich bin bei Yannick. Ich möchte auch immer ungern nur über Trainer reden und irgendwie Trainerentlassungen fordern. Da fühle ich mich immer ganz schlecht. Das macht man nicht. Also deswegen habe ich auch große Angst, am Samstag nach Münster zu fahren übrigens, gegen Mannheim. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht nochmal zu Würzburg. Ich verstehe auch nicht, dass man das so ein bisschen überdramatisiert. Bei Twitter haben irgendwelche Fans natürlich gefordert, Schiele raus. Schuppan hat sich dann ein bisschen davor geworfen und hat gesagt, es gibt keinen besseren Trainer aktuell in dieser Situation. Und dann gibt es ja auch einen Hoffnungsschimmer in Würzburg. Die haben jetzt 20 Punkte, das sind genauso viele wie in der Saison 15-16 und am Ende der Saison sind sie aufgestiegen. Also insofern gesellt sich Würzburg vielleicht sogar noch dazu.
Was ist denn hier los?
Ja, einer von drei.
Jetzt krieg ich Schnappatmung.
Einer von drei Aufsteigern, die den Durchmarsch geschafft haben, ne? In die zweite Liga. Ich glaube, man kann die Zeit mit Hollerbach gar nicht mehr vergleichen. Ich glaube, in Würzburg hat sich alles komplett verändert unter Schiele. Der da schon, ich habe mal nachgeschaut, der ist schon relativ lange Trainer. Also hat jetzt irgendwie schon 90, fast 100 Spiele. Der hat den Verein schon sehr gut stabilisiert. Aderlass hast du eben angesprochen, wie in Rostock. Das große Problem ist, dass die einfach viel zu viele Gegentore kassieren. Also die schlechteste Abwehr der Liga. Und wenn du so viele Gegentore kassierst, kriegst du ja auch keine Konstanz in die Ergebnisse rein. Und dann hängst du einfach da unten drin. Ich glaube trotzdem, dass sie genügend Potenzial haben, um die Klasse zu halten. Aber sie müssen auf jeden Fall aufpassen.
Sie haben meiner Meinung nach echt auch ein Torwartproblem. Also permanente Wechsel schon seit letzter Saison,
ja,
auch
Trebes
schon.
Trebes fehlt, ne? Ja.
Ja, Trebes fehlt. Dann hatten sie, dann haben sie jetzt Verstappen, der schien sich am Ende der letzten Saison so ein bisschen stabilisiert zu haben, der jetzt auch wieder raus, ne?
Genau, Sven Müller spielt jetzt.
Genau, und die kriegen halt immer eigentlich mindestens einen rein.
Sven Müller, Kölner Torwartschule.
Vielleicht liegt es daran, weiß ich nicht.
Dann haben wir eigentlich alles besprochen, was wir uns vorgenommen haben und wagen noch einen kleinen Ausblick. Ich habe es gerade schon gesagt, Münster ist sicherlich am Wochenende sehr im Fokus. Malte Metzelder, da hat sich jetzt nochmal geäußert und die Trainerdiskussion beendet für diese Woche. Das fand ich ziemlich gut, dass er da jetzt von vornherein gesagt hat, da wollen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Wir brauchen jetzt die Woche Ruhe und wir stehen hinter Sven Hübscher. Klaas, naja, aber auch.
Also ganz ehrlich. Aber
das Thema ploppt ja wieder auf dann.
Ja, also das ist...
Das hat ja Watzke sogar bei Favre gesagt, dass er gesagt hat, wir geben dir die Zeit, aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann fliegst du natürlich, so ja, im Subtext. Ja,
das ist doch eigentlich immer scheiße. Entweder, wenn du jetzt Dortmund nimmst, musst du sagen, pass auf, ihr Fifis, ihr tanzt darum, das ist ja lächerlich, ihr habt die ganze Saison Favre, ihr könnt machen, was ihr wollt, wobei man da ja hört, dass die Kabine gar nicht gegen Favre ist, aber das ist doch auch lachhaft. Entweder du sagst als Metzelder, ihr könnt machen, was ihr wollt, ich gehe mit Hübscher sogar in Liga 4, was du dir nicht erlauben kannst, ansonsten ploppt es jede Woche wieder auf, wenn er am Samstag nicht gewinnt, ist er weg. Punkt aus. Da lege ich mich ganz fest.
Ja, aber nichts anderes hat er ja gemeint. Ja,
aber das braucht man aber jetzt nicht groß zu loben. Also ganz ehrlich, Tobi, da habe ich aber von dir schon ganz andere Sachen gehört.
Aber es ist doch gut, dass man jetzt für diese Woche da für Ruhe sorgt und dass man sich in Ruhe vorbereiten kann auf das Spiel gegen Mannheim.
Ja, für diese Woche ist es gut. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass er gesagt hätte, okay, wir machen bis zur Winterpause mindestens weiter. Dann hätte man länger Ruhe gehabt einfach.
Es ist fahrlässig. Dieser Verein ist fast pleite, wenn die absteigen. Ich weiß gar nicht, wo es mit Preußen hingeht. Du hättest handeln müssen. Das sind jetzt, wie viel sind das? Schon 6 Punkte zum rettenden Ufer? Also ganz ehrlich, das Experiment ist total gescheitert mit jungen Spielern. Er galt ja so als derjenige, der mit den jungen Spielern arbeiten kann. Wir haben das Thema Preußen-Münster ja schon letzte oder vorletzte Woche gehabt. Es passt einfach nicht. Es ist der, leider muss man auch sagen, wahrscheinlich für ihn auch, ist der Saisonstart ja eigentlich gelungen. Ich erinnere nur an das spektakuläre 3-2 gegen Lautern. Die hatten, glaube ich, 7 Punkte nach 4 Spielen. Und wenn du dir die Bilanz seitdem anguckst, das ist einfach, also wir sind uns ja einig, es ist nicht immer nur der Trainer schuld. Aber manchmal musst du dann auch sagen, das reicht halt einfach mit dem Trainer nicht. Und ihr habt letztes Mal alle gesagt, die Qualität des Kaders reicht schon, um eventuell die Klasse zu halten.
Sie brauchen Stürmer.
Verhug?
Ja, und der Faktor Trainer, natürlich ist es nicht nur der Trainer schuld, die alte Geschichte, aber du brauchst dann manchmal eben auch den Impuls, um irgendwas zu bewegen, und deswegen macht es im Moment den Eindruck, Metzelder hat ja nach dem Zwickau-Spiel selber gesagt, es war ganz schlimm, es war ganz schwach, und wenn ich mich dann so äußere, dann bringe ich mich ja selber auch irgendwo schon unter Zugzwang, dass ich jetzt in dieser Phase vielleicht
reagiere. Also ich tippe, wenn das sie
nicht gewinnen... Kommt natürlich mit Mannheim ganz fieser Gegner.
Genau, wenn sie nicht gewinnen, ist nächste Woche Nils Trube oder Flüthmann neuer Trainer in Münster.
Würde ich mitgehen, ja.
Ich werde mir das mal genau angucken am Samstag. Wo seid ihr denn eigentlich?
Ich bin dabei, wenn der erste FC Kaiserslautern seinen Run auf die Aufstiegsplätze weiter fortsetzt. Viktoria Köln gegen den ersten FC Kaiserslautern in Höhenberg. Und für mich das Schönste, ich bin mit meinem Vorbild unterwegs.
Und ich mit Thomas Wagner.
Da könnt ihr mit dem Fahrrad hinfahren.
Ganz genau.
Wo du schon so auf Fitnessfürst gemacht hast hier am Anfang der Sendung.
Ja klar, genau. Eben Kraftsportzentrum heute Abend, Fan-Talk in München, dann Arsenal gegen Frankfurt und dann Viktoria gegen Kaiserslautern.
Und im nächsten Oktober laufen wir gemeinsam den Halbmarathon?
Nein, ich laufe keinen Halbmarathon.
Yannick, wo bist du?
Ich kriege jetzt die Klammer zu unserer heutigen Folge. Ich bin in Groß-Asbach. Da ist der erste FC Magdeburg zu Gast. Und ich glaube nämlich, meine drei Aufsteiger sind Duisburg, Ingolstadt und auf Platz 3 dann Magdeburg.
Meinst du, die kommen ja da oben, die schmecken nochmal wieder ran?
Ja. Das war aber jetzt oberstes Regal, diese Aussage.
Der Geysir sprudelt
immer am Ende. Das wären dann übrigens alle 3 Zweitliga-Absteiger.
Wahnsinn. Und die würden sich dann am Buffet der Lust am Ende der Saison bedienen.
Apropos am Ende der Saison, wir sind am Ende der Sendung und ich habe euch in der WhatsApp-Gruppe schon versprochen, dass wir eine kleine neue Rubrik einführen. Immer am Ende unserer Folgen gibt es ein kleines Quiz für euch. Ich werde eine Frage stellen zur dritten Liga. Ihr könnt Punkte sammeln und am Ende der Saison gibt es dann einen kleinen Preis für denjenigen, der die meisten Punkte gesammelt hat.
Du spielst nicht mit.
Ja, ich stelle ja die Frage, so, deswegen kenne ich ja die Antwort schon.
Muss man buzzern oder wie machen wir's?
Ihr könnt alle eine Antwort geben und ne, wenn ihr richtig liegt, dann kriegt ihr halt jeder einen Punkt und mal gucken. Vielleicht machen wir es auch so, dass derjenige, der zuerst antwortet, kriegt dann 3 Punkte, der zweite kriegt 2. Ich überlege mir das. Ich warte erstmal die Antwort ab. Ja, okay. Ihr seht, ich habe mir richtig viel Gedanken gemacht zu diesem Quiz.
Dann fangen wir dieses Mal bei Yannick an, beim nächsten Mal fängt dann Markus an, beim nächsten Mal fange ich dann an, weil der erste hat ja immer einen Nachteil.
Okay, ich sage Modest.
Also ihr wollt es so haben, dass jeder Yannick eine Antwort abgibt.
Ja.
Okay, dann kommt jetzt hier die erste Frage. Willst du mitschreiben oder warum hast du jetzt den Stift rausgeholt?
Soller.
Die ist ganz kurz nur.
Wollitz.
Welcher Verein ist in der ewigen Drittligatabelle letzter?
Das ist schwer.
Ist das schwer? Ist das schwer?
Also wenn man es weiß, ist es einfach.
FSV Mainz 05 U23?
Ist es deine Antwort?
Ja.
Ist eingeloggt. Was sagt denn Markus?
BVB U23.
Ich kann ja keine Hinweise geben, solange Markus nicht, Thomas nicht geantwortet
hat. Ich muss aber mal ehrlich sein. Ohne dich wäre ich auf die Idee mit der zweiten Mannschaft nicht gekommen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Idee. Es gab mal eine Mannschaft, die hat nur ein Jahr mitgespielt. Ich glaube, die haben keine 10 Punkte gemacht. Und die sind dann auch wieder runtergegangen. Die sind richtig durchgereicht.
Also ihr sagt die Zweitmannschaften von Mainz und Dortmund.
Und ich sage die zweite Mannschaft von Werder Bremen.
Der Chef von Gottes Grüne Wiese, der Robert, sitzt auch ganz gespannt hinten am Tresen und wartet auch auf die Antwort. Möchtest du auch noch einen Tipp abgeben? Sind die aktuell auch dabei? Die sind tatsächlich aktuell auch in der dritten Liga, ja. Dann ist es 2-2. Ihr seid ja alle bei zweiten Mannschaften. Das ist alles falsch. Es ist Viktoria Köln.
Ja, logisch, klar.
Es ist Viktoria Köln und davor ist Waldhof Mannheim.
Für mich das Wichtigste, keiner ist gerade davongezogen hier.
Ihr geht mit 0 Punkten in die nächste Woche.
Ich bin richtig enttäuscht von mir.
Das Rennen bleibt also spannend.
Ey, ohne Scheiß, Janik, den kannst du jetzt die ganze Woche nicht mehr gebrauchen. Ich würde sagen, wenn du so eine Frage rausbekommst, dann kriegst du einen Punkt. Und wenn wir, wenn wir nachher die Punkte haben, dann machen wir das in der letzten Folge vor Weihnachten, füllen wir das in Kränze um und hauen uns richtig mal einen in den Ballon hier.
Du meinst, ich krieg jetzt einen Punkt, weil ihr die Antwort nicht wusstet?
Ganz genau.
Das finde ich gut. Gehen wir dann ins Tiffany's?
Das ist in Mannheim, ne, wir gehen ins T-Balls Eck oder bleiben direkt hier in Gottes grüner Wiese.
Robert hat gesagt, wir bleiben hier.
So, ich muss wieder weg, ich muss zum Flieger.
Wir müssen alle weg, wir müssen zwar alle nicht zum Flieger, aber wir müssen weg. Das war der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast für diese Woche, powered by Sport1. Wenn ihr noch eine Sekunde habt, dann bewertet uns doch bei iTunes, liked uns bei Instagram und dann hören wir uns nächste Woche wieder.